Wunderbar, ich freue mich sehr, dass ich nicht nur mit euch singen und musizieren darf, sondern auch ein paar Worte finden. Ja, ich habe dem Werner vor einiger Zeit mal geschrieben, wenn du mal Interesse hast, ich predige jetzt auch immer mehr so, wie sich so mal entwickelt, am Anfang kommt die Technik, dann kommt die Musik und dann kommt immer mehr das Wort, zumindest ist es bei mir so. Und jetzt ist tatsächlich, hat sich die Gelegenheit ergeben, ne? Eine Lücke hat sich aufgetan und ich darf auch zu euch sprechen. Das ist mir eine Ehre als Nicht-Theologe, aber ja, vielleicht auch aus einer Perspektive, die auch manchmal vielleicht näher dran ist am Leben als nicht professioneller Pfarrer, Sprecher, wie immer. Jesus ist meine Leidenschaft. Ich glaube, das habt ihr gespürt jetzt und ich habe auch bei vielen gespürt, dass das so resoniert. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen und heute eine ganz grundsätzliche Frage für uns stellen. Wer ist Gott? Ja, ich erhoffe mir, dass es interessant ist für Menschen, die vielleicht gerade sich wirklich diese Frage stellen. Die sagen vielleicht, diese Gottesfrage, die ist für mich noch ungeklärt. Ja klar, da gibt es hier christliche Angebote und so weiter, aber wie will ich das halten? Was will ich glauben? Was ist für mich stimmig? Ja, und wenn du auf so einer Reise bist, auf einer Suche, dann hoffe ich sehr, dass der heutige Gottesdienst dir dazu hilft. Vielleicht eine Station sein kann bei dieser Klärung. Wer ist Gott? Wer ist Gott für mich? Und vielleicht für die, die schon viele Jahre unterwegs sind im christlichen Glauben, auch vielleicht oft schon hierher gekommen sind, vielleicht ist es für euch auch interessant, dass wir nochmal grundsätzlicher fragen, wer ist denn Gott noch oder wie können wir ihn auch sehen? Ja, es gibt eine große Übereinstimmung vieler Menschen auf der ganzen Welt, dass es irgendwie was Höheres geben muss. Nur sehr wenige Menschen in unserer Zeit glauben das eigentlich nicht mehr, wobei sich viele auch unsicher sind, die sagen, ich will die Frage offen lassen, das nennt man Agnostiker. Ja, so richtig Atheisten gibt es eigentlich relativ wenige. Die meisten Menschen spüren doch, und auch zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten, ja, diese Schönheit, durch die wir heute Morgen hier gefahren sind, der Schöpfung, all das, was in unsere Herzen gelegt ist, das muss einen Ursprung haben. Das kommt nicht von selbst und es kommt nicht durch Zufall. Aber wie wollen wir diesen Gott fassen? Ja, vielleicht war der Gott eurer Kindheit der liebe Gott. Ja, so haben wir ihn angesprochen, zumindest bei mir. Die Generationen vorher, die hatten es vielleicht noch schwieriger, die hatten vielleicht einen zornigen Gott. Ja, wir haben, also zumindest so ging es mir so, den lieben Gott kennengelernt. Und das ist wunderbar. Das ist ein großer Fortschritt gegenüber dem zornigen oder bedrohlichen Gott. Aber auch mit dem lieben Gott ist es so eine Sache. Also im Schwäbischen kann man ja den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, das heißt ihn ignorieren. Das wird Gott nicht gerecht. Wir haben, Andrea und ich, meine Frau, wir leben gar nicht weit von hier auf einem Pferdehof mit eigener Pferdehaltung und dann sind immer wieder täglich eigentlich einige Autos bei uns, Reitmädels, Leute, die die Pferde bei uns einstellen und ihre Reitbeteiligung und so weiter. Und eine junge Frau, sie hat sich in der evangelischen Kirche engagiert eine Zeit lang und hat damit aufgehört. Und wir haben sie gefragt, was ist passiert, warum gehst du nicht mehr hin? Und ihre Antwort, die hat mich sehr erschreckt, die hieß, es ist belanglos. Ja, nicht, die waren so streng, das hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht, so wäre es vielleicht doch zu unseren Zeiten gewesen, als wir jung waren. Nein, sie hat gesagt, warum soll ich da hin, es ist belanglos. Ja, ist keine Aussage vielleicht so sehr über die Kirche, sondern vielleicht mehr über überhaupt unsere Zeit. Und vielleicht haben wir den lieben Gott zu niedlich gemacht. Ja, uninteressant. Kann man, muss aber nicht. Also, ja, wenn man andere Interessen hat, ja, dann lass es halt. Nein, das ist nicht der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der über allem steht. Gott kann nicht belanglos sein. Und wenn wir von ihm sprechen und von ihm singen, dann muss das kraftvoll sein und überzeugt. Gehen wir nochmal diese Reise durch die Bibel durch in ganz groben Schritten. Wie hat sich Gott gezeigt? Ja, in dieser Vielgötterwelt des Altertums, der Antike, wo die Menschen natürlich ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen, und das ist ja bis heute so, in den Himmel projizieren und sich Gott so und so vorstellen, allzu menschlich. Und dann plötzlich Abraham und dann Isaak und Jakob. Gott zeigt sich als der eine. Nicht hier, einer ist für den Regen zuständig, der andere für die Fruchtbarkeit, da donnert es, da war es wohl der Jupiter oder Zeus. Nein, der eine. Das ist ein enormer Schritt in der Menschheitsgeschichte, in der Religionsgeschichte. Das ist nicht nur die Projektion unserer Ideen, sondern da zeigt sich, da ist eine Urkraft, die an uns interessiert ist, die Kontakt zu uns aufnimmt. Gott, der über allem steht und sozusagen weit jenseits unserer Erkenntnisse ist, gibt sich doch zu erkennen, diesem Mann Abraham. Und so entfaltet sich zaghaft dieser Ein-Gott-Glaube. Und Generationen später fragt Mose in der Wüste beim brennenden Dornbusch diesen Gott seiner Väter, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs: Wie soll ich dich nennen? Wer bist du denn eigentlich? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk rausführen? Gib mir einen Namen, gib mir eine Aussage darüber, wer du bist, wie du bist. Und dann kommt der nächste Schritt der Offenbarung. Gott sagt: Ich bin nicht nur der eine, ich bin Yahweh, hebräisch, Jahwe. Der Ich bin, der ich bin, übersetzt Luther, man müsste vielleicht noch genauer sagen: Ich bin für dich da. Was ist denn das für ein Name? Ja, nicht Zeus, nicht Moloch, nicht irgendwas, Astarte. Nein, ich bin, der ich bin. Das ist ja eigentlich ein Nichtname. Wow, wie genial. Wie könnte Gott einen Namen haben? Ein Stammesgott? Nein, es ist nicht ein Stammesgott. Es ist nicht ein Wunschgott. Es ist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der jenseits aller Namen und aller Bilder ist. Und er zeigt sich mit zwei Aussagen. Ich bin da, ich bin der Seiende, ich bin ernst zu nehmen, ich bin gegenwärtig, ich bin präsent und ich bin für dich da, für euch, für die Unterdrückten, die da seit Generationen jetzt in Ägypten leiden. Und ich will euch befreien, ich will euch in ein neues Land führen. So zeigt sich Gott als der ich bin da. Dann gehen wir wieder ein paar Jahrhunderte weiter. Ja, in den Psalmen finden wir eine immer wiederkehrende Beschreibung Gottes. Wir haben eben einen Teil davon gesungen: Gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte ist der Herr. Ja, ganz oft zitiert in vielen Psalmen, an anderen Stellen im Alten Testament, die Grundbeschreibung Gottes. Ja, nicht einfach hier wütend, willkürlich, gibt Geschenke, die seien günstigen. Nein, gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. So stellt sich Gott vor. Und wir haben das durch die Jahrhunderte immer wieder verdunkelt und haben uns was anderes gebastelt. Aber das sind die Grundeigenschaften Gottes. Jetzt, Daniel, du kennst dich doch aus mit dem Songbeamer, ne? Ich habe es nicht in meiner Liste, aber kannst du mal kurz das Ruach-Bild suchen? Ich würde euch nämlich sehr gerne ein Bild zeigen. Ich rede mal ein bisschen weiter und dann, mir fällt jetzt gerade ein, dass das schön passen würde. Und man sieht ja, glaube ich, ganz gut. Also, jetzt geht es nochmal um einen hebräischen Gottesnamen, ja, nicht Yahweh, sondern überall, wo es von dem Geist Gottes die Rede ist, also den wir dann den Heiligen Geist nennen. Das wird schon im Alten Testament, heißt er auch schon hier und da mal der Heilige Geist. Es ist derselbe, der Geist Gottes. Ja, der heißt im Hebräischen Ruach. Atem, Wind. Und das finde ich auch eine super interessante Spur, die auch ganz anders ist als diese menschlichen gebastelten Ideen, wie sieht denn Gott aus? Nein, er ist eine Kraft, wie der Wind, der etwas bewegt. Du siehst ihn nicht, aber er hat Auswirkungen. Ja, und Ruach ist, wir haben das Bild, super, ich danke euch. Ruach ist im Hebräischen weiblich, das ist auch noch super spannend. Wir haben ja manchmal eine leider in unserer westlichen Kultur und so weiter, da ist der Geist jetzt auch noch männlich, aber eigentlich hebräisch ist hier die weibliche Seite Gottes. Und man hat vor vielen Jahrzehnten dieses Bild hier in einer bayerischen Dorfkirche entdeckt, unter den barocken Farbschichten, freigekratzt, mittelalterliches Gemälde. Darf ich euch vorstellen, das ist die heilige Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit von Urschalling. Wir sehen hier den Vater mit weißem Bart, Gott den Vater, den Schöpfer. Wir sehen Jesus mit dem braunen Bart und wir sehen in der Mitte den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube. Ja, nicht einfach schon, nicht wie sonst üblich in der Kirche. Hier barock, hier schön die Taube und die Wölkchen. Nein, keine Taube, eine Gestalt, bartlos. Jetzt haben die Gelehrten gesagt, wie gesagt, schon eine Weile her, 1932, da waren wir auch noch sehr konservativ. Ja, ein Jüngling war es wahrscheinlich. Ja, ein bartloser Jüngling. Der Heilige Geist steht für das Neue, das Junge und so weiter. Ah, aber ich finde, die Jünglingstheorie, die überzeugt mich nicht so recht. Ne? Also das Gewand, das wölbt sich so da vorne, so seltsam. Und der Mund, das ist ja schon ein richtiger Kussmund. Also ich fürchte, da führt kein Weg dran vorbei. Wir sehen das Bildnis einer Frau. Ruach, die Heilige Geistkraft. Wow, ist das nicht stark, dass das schon so tief verwurzelt ist in der Bibel. Viele Jahrhunderte haben das so ein bisschen überdeckt, wo wir Gott zu herrschaftlich, zu männlich gedacht haben. Aber nein, er ist diese Urkraft, auch diese weibliche Kraft. Er ist natürlich weder Mann noch Frau. Gott ist, das versuche ich euch jetzt zu sagen mit all diesen Beispielen, viel größer als unsere Bilder. Diese Bilder, diese Vorstellungen, die helfen uns, Gott zu fassen. Aber der Wahre, der Lebendige, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist jenseits aller Bilder und er ist natürlich männlich und weiblich und zeigt sich uns so, wie wir es brauchen können. Und vielleicht können wir in unserer Zeit besonders die weibliche Seite Gottes brauchen. Und das finde ich wunderbar. Das passt auch zu modernen Gottesvorstellungen, ja, die nicht mehr an diesen weißen Mann, weiße alte Männer, genau, die haben es gerade nicht leicht. Und Gott soll jetzt auch noch einer sein. Nein, er ist kein weißer oder alter Mann mit weißem Bart. Er ist alles in allem. Ja, Paulus spricht in Athen. Und die Athener sind denkende Leute, die Philosophen und so weiter auf dem Markt. Und ich sage, wie kann ich die gewinnen? Und da sieht er viele Altäre und so weiter, sagt, ihr seid fromme Leute, ihr lieben Athener. Da gibt es einen Altar sogar einem unbekannten Gott. Und das finde ich ja super interessant. Also wenn wir mal einen Raum lassen für das Unbekannte an Gott. Und Paulus greift das ganz positiv auf, sagt, ja, ihr verehrt etwas, was ihr noch nicht kennt. Und in der Tat, Gott ist größer als unsere Vorstellungen. Er ist wie die Luft, die uns umgibt. In ihm leben wir, weben wir, altmodisches, schönes Wort, aber wir sind eingewoben in Gott. Oder in ihm bestehen wir und sind wir. Ich sage es nochmal, Paulus sagt in Athen, in Gott leben wir, weben wir und sind wir. Oh, das ist was anderes als ein alter Mann auf einem Thron mit weißem Bart. Das ist die Urkraft, aus der wir leben. Ja, der Urgrund, die Energie, vielleicht modern gesagt, die Liebe. Viele Menschen sagen heute, also ich, wenn es um entscheidende Dinge geht, wozu lebe ich, was sind die wichtigsten Werte, dann kommt immer wieder dieses Wort, die Liebe. So schwierig es ist und so missverständlich und doch spüren wir, irgendwie hat das mit Liebe was zu tun. Und der Erfolg und das Geld und alles, das ist, kann helfen, aber letztlich, was trägt wirklich, das muss die Liebe sein. Und diese Spur, ich sage euch, die ist so tief in der Bibel drin und so grundlegend, so stark, dass moderne Menschen, die diesen Gott der Liebe suchen, ihn dort finden können. Vielleicht auch manchmal muss man diesen historischen Ballast beiseite lassen, der uns den Blick verstellt hat, nochmal auf diesen Gott, diese Urkraft der Liebe. Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot, Meister? Ja, oder müsste vielleicht moderner eher sagen, die Weisung. Wie sollen wir leben? Was sind gute Maßstäbe? Und er gibt eine ganz einfache Antwort. Er zitiert zwei verschiedene Stellen aus dem Alten Testament, ganz in dieser hebräischen Tradition, aus der wir jetzt auch gekommen sind, diesen ersten Gottesannäherungen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner Kraft. Und, jetzt kommt das große Und, deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten, sagt Jesus, also alles, was vor ihm an Offenbarung schon da war, die Bücher Mose, auch die Mahnungen der Propheten hier, es geht um das Entscheidende, nicht nur um die Opfer und so weiter. Darum geht's, um die Liebe. Nicht nur die Nächstenliebe, die ist irrsinnig wichtig, aber es fängt an bei der Gottesliebe. Sehr erstaunlich. Kann man Gott, diesen unbekannten Gott, lieben? Ja, vielleicht müssen wir erstmal andere Worte einsetzen. Staunen über ihn, ihm Respekt geben, ihn in unser Leben sprechen lassen, uns mit ihm beschäftigen, mit ihm sprechen, beten. Singen, wie wir es eben getan haben. einen Raum öffnen, damit diese Beziehung zu Gott entstehen und wachsen kann. Und ich glaube, das ist möglich und das ist kraftvoll und das kann unser Leben tragen, eine Beziehung zu Gott. Und jetzt kommt das große Und, und manchmal haben wir das in der Christenheit getrennt. Ja? Die einen haben sich mehr auf Gott konzentriert, das waren dann die Frommen, die sind in die Klöster gegangen oder zu den Worship-Events. Und die anderen haben sich um die Armen gekümmert, hier Afghanistan. Ich finde das fantastisch hier, wie ihr euch engagiert. Und wirklich der große Teil der Kollekte wird dahin gehen, das ist ja fantastisch. Und deine Nächsten. Dieses große Und, das ist so stark im christlichen Glauben. Es geht um Gott, ja, und es geht auch um den Nächsten. Und wer ist der Nächste? Jesus erzählt da gleich anschließend, der dich braucht. Der barmherzige Samaritaner wendet sich dem zu, der da verletzt liegt. Daraus kamen ja dann auch die Hilfswerke und so weiter aus dieser Geschichte. Also es geht nicht nur um die, die mir nahe sind oder die ich sowieso sympathisch finde, sondern nein, der Nächste, der in Not ist auch. Ganz starke, wichtige Säule des christlichen Glaubens. Und dann kommt noch dieser kleine Nachsatz und den finde ich auch wunderbar, auch für unsere Zeit. Wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, ich darf mich selbst lieben. Ich muss mich sogar, denn ich kann nur dem Maße, wie ich mich selbst annehme, ein gutes Gefühl auch für mich selbst habe, ein gutes Verhältnis zu mir selbst, kann ich auch andere Menschen annehmen, ja, ihnen Raum geben. Also ich könnte sogar sagen, es ist nicht nur ein Doppelgebot der Liebe, sondern ein Dreifachgebot. Gott, den Nächsten, mich selbst. Und wir spüren, das ist nicht nur eine komische Religion, wo man irgendwelche Rituale machen muss. Nein, hier sind wir zentral am Sinn des Lebens, an dem, woher wir kommen, wohin wir gehen. Jesus ist für mich absolut vertrauenswürdig. Ja, wenn wir ein bisschen lesen in den Evangelien, seine Taten, seine Worte, und das schon zu dieser antiken Zeit, als noch völlig andere Werte galten. Ich zähle mal ein paar Dinge auf, ne? Also er war absolut gewaltlos, sanftmütig, klar, gerecht. Er ist, das haben dann später erst die ersten Christen entfaltet, das Abbild Gottes. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir, wie Gott wirklich ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, Philippus fragt mal, Jesus, zeig uns den Vater. Und er antwortet im Johannesevangelium, so viele Jahre seid ihr schon bei mir und habt mich nicht erkannt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so verehren wir mit dem Vater im Himmel Jesus. Ja, er ist nicht nur ein Lehrer, da passiert mehr, das spüren wir. Das ist ein Gott, der Mensch wird, Gott, der sich uns zeigt, so dass wir ihn verstehen können, dass wir nicht nur diese Ahnung haben, der namenlose Ich bin, der Ich bin, sondern jetzt wird Gott sichtbar, anfassbar in Jesus. Schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Jesus, was ist das für ein Typ? Er hat keinen Titel, ja, kein Philosoph, hier hohe Priester, irgendwas, nichts. Er hat kein Geld, überhaupt nichts. Ja, muss sogar, um die Steuer zu zahlen, muss er da so einen kleinen im Fischmaul sich in die Münze ziehen. Er hat keine Organisation hinter sich, nur ein paar spontan um sich geschaute Menschen, die ihm nachfolgen. Er hat kein Landbesitz. Er hat nie ein Wort aufgeschrieben. Unfassbar. Und kein anderer hat die Weltgeschichte so beeinflusst wie Jesus von Nazareth. Er hat keine Macht gehabt. Ja, nichts mit von Amts wegen oder du musst mir gehorchen. Nein, alles Überzeugungsarbeit aus sich selbst heraus. Keine Macht, aber maximale Autorität. Seine Worte hatten Kraft und haben es bis heute. Und jetzt, wie sagt Jesus, dass Gott ist? Er sagt, Gott ist vieles, aber erstmal Abba, dein Papa im Himmel, dein lieber Vater. Vielleicht können wir heute auch ergänzen, und deine liebe Mutter. Die persönliche, nahe, familiäre Beziehung zu Gott. Ja, so lehrt uns Jesus das Vaterunser, so lehrt er uns ihm zu vertrauen, unsere Sorgen loszulassen. Deine Haare sind auf dem Haupt, sind alle gezählt. Mach dir keine Sorgen, dein Vater im Himmel hat ein Auge auf dich. Und so schließt sich wieder der lange Kreis, den wir gegangen sind. Vielleicht ist Gott ja doch der liebe Gott. Der Abba-Vater. Der Gott der Liebe, der an dir interessiert ist. Der sich danach sehnt, mit dir Beziehungen zu haben. Es gibt ein Gebet, was man auch hinten beim Büchertisch sich holen kann, in gedruckter Form. Das ist so ein Gebet des Motorradsgottesdienstes. Und das möchte ich jetzt gerne beten. Und danach werde ich immer so ein bisschen Stille lassen, dass man das persönlich nachklingen lassen kann. Ja, niemand muss laut beten, aufstehen, irgendwas. Ihr könnt das einfach für euch in eurem Herzen machen. Ja, vielleicht nochmal neu dem zustimmen, was ich jetzt beten werde. Oder vielleicht zum ersten Mal auch innerlich das mitbeten. Und damit dieses Signal an Gott senden. Hey, ich will dir Raum geben, dich beachten, diese Frage mit dir klären. Ja, wer ist Gott für mich? Also wie gesagt, wenn euch das anspricht, holt euch nachher hinterher dieses kleine Gebet, um das zu Hause nochmal nachzuvollziehen, drüben beim Bücher- und CD-Tisch. Vater im Himmel, höre mein Gebet. Dir vertraue ich mein Leben an, mit allem, was ich bin und habe, mit allen Grenzen und Lasten, Begabungen und Möglichkeiten. Vergib mir meine Schuld und hilf mir zu vergeben. Bleib nah bei mir, ich will dir treu sein und Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinen Lebenswegen. Amen.